Hormone zum Frühstück, der Podcast mit Stefanie und Katharina. Wir sind zwei Diätologinnen und Freundinnen und brennen für die Frauengesundheit und dein Wohlbefinden. Wir laden dich an unseren Frühstückstisch ein und nehmen dich mit in unsere Gespräche rund um Essen, Hormone, Frau und Menschsein.
Lassen wir gemeinsam den Druck weg. Ciao Perfektionismus, Vergleichen und Co. Und feiern wir doch unsere Individualität im Essalltag, Business, Freizeit oder deinem Familienalltag. Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hormone zum Frühstück. Hallo Steffi.
Hallo Katharina.
Ja, eine neue Folge. Es ist die 20. bereits. Finde ich sehr cool. Und Steffi, verrat uns mal, worum es in der heutigen Folge geht.
In der heutigen Folge möchten wir ein bisschen anknüpfen an die Folge 17, wo wir schon ganz intensiv über das Nervensystem gesprochen haben. Und heute soll es wirklich darum gehen, wie man mit ein paar wenigen einfachen, aber sehr effektiven, unter Anführungszeichen Methoden, einen positiven Einfluss auf unser Nervensystem nehmen können, wie wir unser Wohlbefinden steigern können. Und das sind so ganz lapidare Dinge wie die Auswahl unserer Kleidung, die Auswahl von unserem Essen, unser Lebensstil, Schlaf, Ernährung, wie man dadurch ganz kleine Effekte, wirklich eine große Wirkung erzielen kann. Darum wird es heute gehen. Katharina, in letzter Zeit, wenn du nachdenkst, in deinem eigenen Leben, in deinem Umfeld, ist dir was aufgefallen? Kannst du sagen, das ist was, das kann ich gleich einmal als Tipp mitgeben, das erleichtert mir meinen Alltag, das schafft mir innere Ruhe, eine Entspannung in meinem Nervensystem.
Ja, wobei das jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Beispiel ist, wo sich jeder vielleicht davon, oder wenn du jetzt zuhörst, eben sagst, ma ja, das ist ein voll guter Tipp. Aber es ist halt wirklich so diese Vorbereitung, sage ich jetzt mal. Also ich gehe ja, wer mir auf Instagram folgt, weiß es vielleicht, ich gehe immer wieder vor meinem Dienst im Angestelltenverhältnis trainieren. Und das heißt, ich stehe sehr früh auf. Und dann muss halt in der Früh wirklich alles zacki-zacki gehen, in dem Sinn von, nicht jetzt, weil ich so wenig Zeit habe, sondern einfach, weil ich teilweise nicht so wach bin, dass ich großartig nachdenken möchte. Und somit ist es wirklich so, dass ich mir das am Abend wie so ein Ritual halt schon herricht. Also das heißt, ich habe schon das Wasser im Wasserkocher für meinen Tee, ich habe die Banane schon hergerichtet, die ich dann vor dem Training esse, und bis hin halt zu, ich habe schon das Gewand hergerichtet, das ich dann zum Training anziehe, plus halt das ich dann für danach brauche. Und es klingt jetzt so easy, aber es ist tatsächlich so. Und ich habe es diese Woche erst gehabt, dass ich das halt nicht, unter Anführungszeichen, ordentlich gemacht habe. Und man dann so denkt, und das kennt vielleicht die eine oder die andere, so dieses, na wurscht, dann das denke ich morgen in der Früh schon. Ja, Pustekuchen. Und dann bin ich halt, weiß ich nicht, ohne Socken für die Arbeit irgendwie da gestanden, wobei ich in meinem Spind immer welche habe. Oder halt, erst vor kurzem habe ich irgendwie meine Headphones, also meine Kopfhörer irgendwie vergessen, was jetzt nicht lebensbedrohlich ist oder so. Aber ja, einfach eben, ich es halt gern dabei habe, die Musik beim Trainieren und Co. Und das ist vielleicht sowas, wo ich sage, eben, da kann ich einfach einen Stress in der Früh vermeiden, dadurch, dass ich diese Dinge schon hergerichtet habe. Und das dauert jetzt auch nicht ewig am Abend. Und wie gesagt, dafür weiß ich wirklich in der Früh, zack, zack, zack. Und ich weiß, also eben, ich brauche nur mehr dann die fertige Taschen nehmen und. Und es ist wirklich halt ein stressfreierer Start in den Tag. Genau.
Ein gutes Beispiel, also schon ein Beispiel eigentlich. Und wenn man es jetzt noch weiter ausbaut, also so Routinen, würde ich sagen, sind ganz wichtig. Abläufe, die immer wiederkehren, wo man nicht nachdenken muss. Was kann ich noch machen? Also hast du da noch weitere Tipps parat?
Ja, du meinst jetzt, wie man wirklich so dieses Vereinfachen reinbringt, ja, oder diese Vereinfachung hast, ja? Mhm. Ja, also eben, wie gesagt, es geht ja oft darum, dass man eben diesen Entscheidungsstress minimiert. Zum Beispiel eben mit so einer Capsule Wardrobe. Ich weiß nicht, ob das jeden oder jeder was sagt. Das ist ja eine Ansammlung, also eine kleine Ansammlung von gut kombinierbaren Kleidungsstücken. Das heißt, also da gibt es ganze ExpertInnen damit oder darin. Und wo ich einfach sage, weiß ich nicht, es gibt jetzt drei Hosen, einen Rock oder zwei Röcke, ein Kleid und, keine Ahnung, zwei Shirts, ein Blusen und drei Bullis oder wie auch immer. Also halt, aber einfach wenige Kleidungsstücke, die aber dafür gut miteinander kombinierbar sind. Und somit reduziert sich schon mal die tägliche Entscheidung, was ich anziehen soll. Ja. Ich habe einmal von einem Projekt gelesen, die hat, das hat einen genauen Namen gehabt, egal, ich glaube, 333, weil sie immer, glaube ich, 33 Kleidungsstücke für 3 Monate, glaube ich, gehabt hat oder so. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Accessoires dabei waren. Und von einer anderen habe ich mal gelesen, die hat einfach gesagt, okay, Männer gingen auch in den Job eben mit demselben Anzug und haben halt dann ein weißes Hemd oder also nicht demselben Anzug, aber halt, die haben einen Anzug an und dann halt irgendein Hemd dazu. Und wir dann da immer mal dumm, oder es wird erwartet von uns, dass wir da herumtun. Und die ist dann hergegangen und hat einfach gesagt, okay, sie geht einfach nur in schwarz-weiß. Schwarze Hosen, weiße Bluse und hat halt irgendwie, glaube ich, gehabt, ich sage, keine Ahnung, ich glaube 3 schwarze Hosen und 5 Blusen, dass sie halt jeden Tag eine andere anziehen kann. Und halt ein bisschen unterschiedlicher Stil, einmal ein bisschen lässiger, einmal ein bisschen schicker, sage ich jetzt mal. Und langärmlich, kurzärmlich. Und dann hat sie eben, und die Sache war nur, dass sie wissen wollte, wann sie, oder eben herausfinden wollte, wer sie als erstes anspricht, von wegen, hey, du trägst ja ständig dasselbe. Mhm. Und es hat wahnsinnig lang gedauert. Ja. Und sie hat gesagt, das war einfach cool, weil sie hat einfach eben nur diese, weiß ich nicht, 8 Stück oder was gehabt. Mhm. Und es war halt eben auch dieser Entscheidungsprozess ist weggefallen. Und ich kann selbst, ich war ja, kann es selbst bestätigen, ich war ja immer wieder längere Zeit im Ausland und zum Beispiel, wie ich eben die 5 Monate oder die 7 Monate unterwegs war, mit meinem Rucksack habe ich auch nur eine gewisse Anzahl an Kleidung mitgehabt. Und ja, das ist unheimlich praktisch, weil du hast einfach nichts anderes. Manchmal geht es da ein bisschen am Nerv, weil du halt nichts anderes hast. Aber ja, es ist einfach sehr erleichternd. Das heißt, das eine ist eben von eben, was ziehe ich an, ja, dass ich das schon mal mit dieser Capsule Wardrobe irgendwie minimieren kann oder vereinfachen kann. Und das heißt nicht, dass ich immer sofort alles wegschmeißen muss oder weggeben muss, sondern ich könnte ja sonst da sagen, okay, eben wie bei diesem Project 333, dass ich eben sage, okay, ich nehme jetzt nur so und so viele Jeans, wenn ich eh einen Popsch voll davon habe, dass ich das runterbrich. Natürlich kann man das auch reinbringen beim Kochen zum Beispiel, dass ich eher eben durch Planung mir Gedanken eben mache und dadurch nahrhaftere oder eben einfache Zubereitungen von Mahlzeiten eben in meinen Alltag bringe. Und ja, um auch wieder Zeit und Stress zu sparen. Und ich finde, da geht es immer um so Kleinigkeiten, eben, was ich vorher gesagt habe, wenn ich so früh aufstehe. Das heißt, manchmal muss ich mir eben mein Frühstück auch noch zubereiten in der Früh. Und ich habe durch das Seacycling und Co., also ich habe immer unterschiedlichste Getreideflocken und dann dort ein paar Samen und Kerne und Co. dabei. Und ich möchte es aber nicht jeden Tag 5 verschiedene Geschirren aufmachen und da 2 Esslöffeln von dem und einer von dem. Und irgendwann habe ich halt angefangen, mir das halt immer vorzubereiten. Und so habe ich das halt dann für 5 Tage oder so in so lustige Geschirren, wo ich einfach dann in der Früh eben auch wieder nur eins aufmache, da ist genau meine Portion drinnen und das koche ich mir. Und das ist so, ja, oder eben, wie ich damals im Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich mir zum Beispiel mein Porridge für 5 Tage vorgekocht. Und das ist etwas, was ich ganz vielen meiner Klientinnen und Patientinnen mitgebe. Und die schauen mir dann oft so an, so, das darf man, das kann man, wo ich mir denke, also dürfen, wer soll es verbieten? Und können, ja, solange es halt gut gekühlt ist, dass es halt sich hält, ja. Aber natürlich darf man das, ja. Also und wenn das was vereinfacht und eben wieder den Morgen stressfreier gestaltet und vor allem auch sicherstellt, dass ihr Frühstück esse, was ja, wo wir dann noch drauf zu sprechen kommen, wie es im Ernährung aufs Nervensystem auswirkt, ist das einfach eine super, super tolle Sache. Mhm. Und halt generell auch so den Lebensstil zu reduzieren oder minimalistischer zu gestalten, das heißt halt tatsächlich vielleicht auch einmal ausmustern. Also ich kann das total, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, mit 2 Kindern auch noch zu Hause, aber wenn so im Außen das volle Chaos herrscht und überall da irgendwie ein bisschen was herumliegt und dort ein bisschen was herumliegt, dann merke ich das total, dass das in mir auch die volle Unruhe auslöst. Mhm. Und oft ist es dann so ein Teufelskreis, dass man sich denkt, boah, das ist jetzt urmühsam, jetzt muss ich das da ausmustern oder eben wegräumen. Aber man merkt dann, wenn man es dann macht, dauert es oft gar nicht so lang. Und wenn es dann weg ist, ist es wirklich so, also ich habe das oft dann das Gefühl, so, das ist echt so, ja, da fällt jetzt irgendwie so eine Last runter. Und man fühlt sich gleich auch wieder klarer. Also ob du das bestätigen kannst.
Auf jeden Fall. Und wer mich persönlich kennt und meinen Haushalt kennt, glaubt auch oder könnte glauben, dass ich irgendwie putzfanatisch bin oder sonst was. Das ist bei mir immer sehr ordentlich, weil ich das brauche für mein Nervensystem. Und wenn man jeden Tag ein bisschen was macht, also ich habe gar nicht so einen Putztag, wo ich 4 Stunden hardcore das ganze Haus durchputze, sondern ich habe auch im Haushalt gewisse Routinen. Das sind insgesamt in der Früh eine Viertelstunde, am Abend eine Viertelstunde. Und ich tue nie alle Fenster auf einmal putzen, sondern halt innerhalb dieser 30 Minuten halt immer nur ein Fenster. Bei mir sind nie alle gleichzeitig sauber, sondern halt immer nur so flächenweise. Aber ich integriere das wirklich in den Alltag in Form von Routinen und habe so immer eine gewisse Grundordnung und Grundsauberkeit. Und jedes Teil hat seinen Platz und jeder im Haushalt lebende Person ist dazu angewiesen, dass am Abend die Sachen wieder an ihren Platz kommen. Und so, wie du sagst, Ordnung im Außen schafft Ordnung im Innen. Und auch wenn ich gestresst bin, wenn es mir nicht gut geht und ich tue mal kurz Staubsaugen, da habe ich das Gefühl, mit jedem Staubkorn, was da im Staubsauger landet, ist irgendwie so ein Ballast im Außen dann auch weg. Mhm. Und das bringt mir irrsinnig viel innere Ruhe. Also auch da einen anderen Blick auf den Haushalt zu bekommen, hat mir sehr geholfen, wirklich auch tatsächlich mein Nervensystem zu regulieren. Und da hat, glaube ich, jeder so andere Baustellen, unter Anführungszeichen, wo man einfach merkt, das tut mir gut, das bringt mir in die Entspannung, das ist mir wichtig. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass man das rausfindet, was es ist. Und da waren jetzt, glaube ich, eh ganz viele Beispiele bei deinen Ausführungen auch dabei. Mhm. Und wenn man es einmal drinnen hat, wenn man es in der Routine hat, wenn man, wenn das im Alltag möglich ist, dann ist es dann immer anstrengend, wenn es Gewohnheit geworden ist, sozusagen.
Hm. Absolut. Jetzt habe ich schon ein paar Einblicke gegeben. Wir würden aber gern, oder Steffi, wie wichtig, wenn man das nächste, so einen weiteren Aspekt sich anschaut, wie wichtig ist denn Schlaf oder guter Schlaf für unser Nervensystem? Und ja, was gibt's denn da auch für Tipps, um die Schlafqualität zu verbessern?
Also Schlaf ist ein Thema. Es ist jetzt nicht zum, dass wir jetzt alle müde werden und uns nach dem Bett sehnen. Wobei ich sagen muss, ich sehe mich jetzt schon ein bisschen nach meinem Bett. Schlafen ist einfach was, wo da gibt es immer Luft nach oben. Und da merkt man tatsächlich erst mit den zunehmenden Lebensjahren, wie wichtig das ist. Und mir ist mein Schlaf heilig. Also ja. Ich schaue tatsächlich, dass ich täglich meine mindestens 8 Stunden schaffe. Man weiß auch, dass Frauen bis zur Menopause 40 bis 50 Minuten mehr Schlaf brauchen als Männer. Also das ist auch immer ein Thema, was, finde ich, total wichtig ist. Wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft lebt mit einer männlichen Person, dann ist es ja schon oft so, dass man zur gleichen Uhrzeit schlafen geht. Wenn dann der erste Wecker klingelt, dann stehen beide gleichzeitig auf. Und so passiert das, dass Frauen eigentlich oft zu wenig schlafen. Der Mann braucht weniger und die Frau passt sich an. Und auch wenn sie es nicht will, weil wenn der Wecker klingelt, wenn der Mann aufsteht, ist man halt irgendwie munter dann. Und das ist schon mal ein Thema, was viele Frauen nicht so am Schirm haben und nicht beachten. Und Schlaf wirkt sich halt einfach auf unsere Regenerationsfähigkeit aus. Und es geht nicht nur darum, dass man schläft, sondern wie du auch gesagt hast, die Qualität des Schlafes, wie viele Tiefschlafphasen habe ich, wache in der Nacht auf, liege ich lang munter, muss ich auf die Toilette gehen in der Nacht, Mütter, die Kinder haben, die in der Nacht munter werden, die gestillt werden, die auch ältere Kinder haben oft nur 1 bis 2 Mal in der Nacht, wo sie munter werden, auch wenn sie dann nicht mehr gestillt werden oder keine Flaschen mehr brauchen. Also viele Frauen haben einfach chronisch zu wenig Schlaf und sind sich dessen oft gar nicht bewusst. Der Schlaf ist nicht nur für unsere Regenerationsfähigkeit wichtig, sondern natürlich auch für unser Wohlbefinden. Wie sind wir dann natürlich im tagsüber, wenn wir ständig übermüdet sind, fallen uns gewisse Tätigkeiten einfach auch schwerer. Es ist alles anstrengender. Also wenn man das vergleicht, man braucht eh nur bei sich selbst reflektieren, so ein Tag, wo man richtig ausgeschlafen ist, im Vergleich zu einem Tag, wo man nur 5, 6 Stunden geschlafen hat, das ist einfach ein enormer Unterschied. Und da gibt es schon einfach unterschiedliche Möglichkeiten, auch den Schlaf zu fördern, auch wieder durch Routinen, zum Beispiel, dass man annähernd um dieselbe Uhrzeit schlafen geht. Ich finde auch die Stunde vorm Einschlafen ist immer ganz, ganz wichtig. Ich persönlich achte darauf, dass ich jetzt kein grelles Neonröhrenlicht habe oder dann noch vorm Computer sitze, wo das Blaulicht dann die Augen bestrahlt. Man kann ja auch diese Blaulichtfilter einschalten. Das ist dann so ein gelbliches Licht. Ich finde, das macht es dann auch total unattraktiv, dann nur am Gerät zu sitzen. Beim Handy das Gleiche. Also Blaulichtfilter. Da wird das Auge einfach auch müde. Und das ist eigentlich auch der Sinn von diesen Filtern. Weil am Abend soll Melatonin produziert werden, damit wir einen Schlaf finden, damit wir einfach auch eine gute Schlafqualität haben. Und dieses blaue Licht, das grelle Licht, dieses ganz helle Licht, das drosselt die Melatoninproduktion. Also am besten wäre es eigentlich bei Kerzenschein in der Stunde vorm Einschlafen zu sitzen, vielleicht mit einer klaren, zielgerichteten Leselampe, noch in einem Buch lesen, nicht im Handy, noch was Aufregendes, Social Media, soziale Netzwerke, das ist ja einfach auch was, wo das wühlt uns auf. Wir sind dann mit so vielen verschiedenen Emotionen dann innerhalb von einer Minute haben wir einen lieben Hund, irgendwie ein Baby, was wir lieb finden, dann ist plötzlich wieder irgendeine Horrormeldung, dann sehen wir wieder, was wir spannend finden und uns denken, boah, da muss ich mir mal ein Buch dazu kaufen. Und das innerhalb von einer Minute, dass das vor dem Schlafengehen nicht gut sein kann, ist eigentlich klar. Also so das Thema, womit beschäftige ich mich in der Stunde vor dem Einschlafen, trägt wesentlich zur Schlafqualität bei. Und dann gibt es natürlich auch noch Faktoren wie das Raumklima. Wie viel Sauerstoff habe ich in meinem Schlafzimmer?
Oh ja.
Kann ich bei offenem Fenster schlafen? Was habe ich für eine Bettwäsche? Was ist das für ein Material? Was habe ich für eine Matratze?
Wie dick ist die Bettdecke?
Ja.
Das habe ich einmal in einem Hotel gehabt, wo so eine dicke, fette Decke war und ich habe einfach nicht einschlafen können. Also ich war echt weil das viel zu warm war in dem Zimmer. Bis ich dann irgendwann die Decke rausgenommen habe und nur mit dem Bezug geschlafen habe und ab da, also damit zugedeckt habe, und ab da war es herrlich. Aber so Kleinigkeiten, ja. Also ich glaube, das ist wirklich voll wichtig, dass man sich da herantastet. Mhm. Ich schlafe jetzt fast das ganze Jahr mit offenem Fenster, ganz selten, dass ich es zumache. Und das hätte ich mir vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen können. Mhm. Da war ich eher so, also Socken im Bett nicht, aber halt. Aber schon halt so dieses, um Gottes Willen.
Kann auch nicht sein, im Winter.
Nein, das geht gar nicht. Aber eben, aber da hat man so die unterschiedlichsten, ja, Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, und da wirklich auch mal hinzuspüren. Also auch tatsächlich von eben, wie du das auch schon früher angesprochen hast, mit, ja, was habe ich für Bettwäsche oder auch für Matratze zum Beispiel, ja. Mhm. Ist eben, gehört die vielleicht auch austauscht. Oder eben gerade bei so Doppelbetten kauft man oft dieselben Matratzen, aber vielleicht brauche ich halt auf meiner Seite eine andere, als mein Partner hat, ja. Oder meine Partnerin, je nachdem.
Du siehst, das ist ein Thema Schlaf, Schlafqualität. Da kann man jetzt noch lange drüber reden. Ich werde es aber jetzt nicht mehr in die Länge ziehen und mit einem letzten Punkt abschließen, nämlich mit dem Kaffee. Weil das ist auch immer so ein Thema, bis zu welcher Uhrzeit kann ich Kaffee trinken? Mhm. Kaffee hat eine Halbwertszeit von 2 bis 8 Stunden. Man sieht schon. Halbwertszeit heißt, nach 2 bis 8 Stunden ist die Hälfte vom Koffein vom Körper abgebaut. Also heißt nicht, dass das Koffein dann aus dem Körper draußen ist. Das ist die Halbwertszeit. Und 2 bis 8 Stunden ist eine große Spanne. Es hängt vom Enzymsystem, vom jeweiligen Körper ab. Es gibt Menschen, die trinken noch als Dessert, wenn sie Abendessen gehen, nur ein Espresso und schlafen normal ein. Was aber auch nicht heißt, dass die dann gute Schlafqualität haben. Mhm. Nur weil sie gut einschlafen, heißt das nicht, dass sie dann auch tief schlafen, gute Tiefschlafphasen haben. Also das heißt überhaupt nicht. Deswegen würde ich immer sagen, also so dieser Abendkaffee, wenn man es irgendwie schafft, darauf zu verzichten, dass das die Schlafqualität verbessert, auch wenn man subjektiv gut einschläft, nachdem man einen Kaffee am Abend getrunken hat. Aber dass man das halt bedenkt, Halbwertszeit 2 bis 8 Stunden. Selbst wenn ich eine kurze habe, nach 2 Stunden ist die Hälfte vom Koffein abgebaut. Mhm. Und Koffein hat einfach, solange es im Blut sie befindet, im Körper sie befindet, eine negative Auswirkung auf die Tiefschlafphase. Also Kaffee ist da schon so ein Thema und man muss das für sich selbst beobachten. Also ich persönlich trinke nach Mittag eigentlich schon keinen Kaffee mehr, weil ich einfach merke, dass er mich nervös macht, dass er mich aufputscht. Ich habe da ein Enzymsystem, was mir empfindlich werden lässt. Ist aber nicht bei jedem so. Also das bitte individuell anschauen. Aber seid ihr bewusst, 2 bis 8 Stunden Halbwertszeit. Und damit lasse ich es jetzt mit dem Schlaf. Aber ihr merkt schon, es ist ein wichtiges Thema. Man darf es auf keinen Fall vernachlässigen oder ausklammern. Und ich glaube, wir gehen jetzt in die Ernährung über. Also Katharina, was kannst du noch sagen zum Essen?
Einiges. Wobei ich vielleicht bei dir noch an was anknüpfen möchte. Du hast zwar sehr viel gesagt, ich würde aber auch noch eben, und du hast jetzt zum Kaffee sehr viel gesagt, aber ich würde auch den Alkohol noch gern kurz erwähnen, weil das, also wir nehmen das jetzt gerade im Sommer auf, das heißt, da ist dann auch oft so Afterwork oder eben man sitzt dann noch gemütlich draußen etc. Und ja, also eben, und oft ist es ja so, dass die Leute dann sagen, ja, mit, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, kann ich besser einschlafen, aber wir wissen auch, dass sich Alkohol aber eben negativ auf die zweite Nachthälfte auswirkt, also auf die Schlafqualität in der zweiten Nachthälfte. Das heißt, wir wissen, dass wir zwar ja leichter einschlafen, aber eben es dann sein kann, dass ich halt in der zweiten Nachthälfte nicht so tief schlafe oder halt aufwache und so weiter oder unruhiger werde. Mhm. Das heißt, das auch wirklich zu bedenken, eben auch wieder von der Menge her und wie ich halt auch darauf reagiere und vor allem, wie häufig das halt ist. Ja. Genau. Zur Ernährung, beziehungsweise grundsätzlich ja, gehört ja der Alkohol da auch irgendwo ein bisschen dazu. Aber eben, auch die Ernährung spielt natürlich bezüglich Nervensystem eine große Rolle. Und bevor wir uns so das vielleicht einzelne Nährstoffe anschauen, ist natürlich einmal so eine grundsätzliche, regelmäßige Mahlzeiten- und Energiezufuhr über den Tag verteilt total wichtig. Also was wir eh immer wieder predigen in dem Sinn, wie so kaputte Schallplatten. eben einen regelmäßigen Mahlzeitenrhythmus zu haben, das gut auf den Tag zu verteilen und natürlich auch auf die Woche zu verteilen. Und nicht nur so, okay, Montag, Dienstag schaffe ich es, Mittwoch, Donnerstag mal gar nicht und am Samstag, Sonntag versuche ich dann wieder irgendwie was gut zu machen. Ja. Ist übrigens auch beim Schlaf so. Also dieses Vorschlafen und Nachholen ist eine nette Idee, aber funktioniert nicht unbedingt. Also ist jetzt nicht irgend so ein Sparbuch. Ich tue ein bisschen was. Ja. Genau, das heißt also eben einfach so diese kontinuierliche Energiezufuhr ist total wichtig. Und dann eben bestimmte Nährstoffe, auf die man schauen kann, die eben sich positiv aufs Nervensystem auswirken, wäre zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, die eben im fetten Fisch wie ein Lachs zu finden sind, aber auch in Walnüssen oder Leinsamen, im Leinöl oder zum Beispiel auch im Rapsöl oder eben im Algenöl. Das heißt, die sind eben auch bekannt für eben ihre entzündungshemmende Wirkung und dass sie eben auch die Gehirnfunktion unterstützen. Und das kann einfach nur sehr förderlich sein für unser Nervensystem, für ja, unsere Belastbarkeit, für natürlich dann in weiterer Folge das Hormonsystem. Was man auch auf jeden Fall erwähnen sollte, sind die B-Vitamine, die ja besonders halt da bei den B-Vitaminen oder bei diesem Vitaminkomplex Vitamin B6, B12 und auch die Folsäure da halt auf eine ja, abwechslungsreiche Zufuhr an Vollkornprodukten, an grünem Blattgemüse, aber auch an Eiern zu schauen oder halt darauf zu schauen, dass ich da eine abwechslungsreiche Zufuhr habe. Und dieser Vitamin B-Komplex ist halt auch vor allem wichtig für die Produktion von Neurotransmittern. Und was wir auch, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge angesprochen, wie wichtig Magnesium ist. Magnesium ist an ganz, ganz vielen Vorgängen, Abläufen in unserem Körper beteiligt. Und das findet man unter anderem eben auch in Nüssen, in Samen, in Hülsenfrüchten. Bananen sind so ganz der Klassiker. Und Magnesium hilft einfach auch, Stress zu reduzieren, die Nerven zu beruhigen und da wirklich halt ja eine gewisse Ruhe ins System zu bringen. Und eben so eine ausgewogene Ernährung, die eben reich an diesen Nährstoffen ist, kann eben erheblich dazu beitragen, dass du eben dein Nervensystem gut unterstützen kannst damit. Natürlich, das klingt jetzt alles so, also jetzt eben, wir haben da jetzt ein paar Nährstoffe hingeschmissen sozusagen und jetzt schau, dass du diese Lebensmittel einbaust. Es kann immer ganz hilfreich sein, dir da halt wirklich auch, ja, Unterstützung zu holen. Nicht unbedingt nur, also eben zu schauen, das einmal zuerst mit der Ernährung zu decken und eben die Unterstützung auch zu holen, dass man schaut, wie du das gut einbauen kannst. Es ist oft eben auch, wenn wir wieder so kleine Tipps haben, einfach, wenn ich ein Müsli esse oder eben irgendwie Salat esse, dann tut ein paar Nüsse dazu tun, ein paar Sonnenblumenkerne, Leinsamen, eben ja, verschiedene Nüsse darunter tun, irgendwelche Kürbiskerne und so weiter. Also einfach, oder halt auch einmal Hülsenfrüchte wo drunter zu mischen. Ja. Also das muss nicht immer dieses mega komplizierte Denken sein, sondern oft sind es so Kleinigkeiten, die da schon wahnsinnig hilfreich sind. Oder eben auch zum Beispiel, weiß ich nicht, ein bisschen einen angerösteten Sesam vielleicht auf ein Brot mit einem oder in einen Aufstrich reingeben, in so einen Topfenaufstrich oder so. Genau, also das sind alles so eben Punkte, die man da bedenken kann. Und wie gesagt, auch da mach es dir so leicht wie möglich und denk nicht zu kompliziert. Steffi, gibt es deiner, also hast du noch was zu ergänzen bezüglich Ernährung oder eben dem Lebensmittelmahlzeitenauswahl?
Lebensmittelmahlzeitenauswahl nicht, aber was mir jetzt noch einfällt, Flüssigkeit.
Ja, danke.
Trinken, also ganz, ganz simpel, wirklich Wasser trinken, ausreichend den Körper mit Wasser versorgen, ist ganz wichtig für alle körperlichen Abläufe. Und es ist immer so die Frage, man liest oft in Empfehlungen 1,5 bis 2 Liter, 2 Liter, 2,5 Liter, es ist oft so unterschiedlich. Und es gibt da ganz eine einfache Formel, wie du dir ausrechnen kannst, wie hoch dein Flüssigkeitsbedarf ist. Und zwar sind es 30 bis 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn du 60 Kilo hast, 1,8 Liter auf 30 Milliliter jetzt gerechnet. 30 Milliliter würde ich ansetzen, wenn ich nicht großartig schwitze, 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, wenn man jetzt, es ist Sommer, dampfig, man schwitzt. Und so kann man es sehr, sehr gut einschätzen, so als grundlegende Formel. Ich gebe die immer ganz gern mit, wenn man einfach ein Gefühl dafür bekommt. Der Körper besteht zu 2/3 aus Wasser und umso mehr Körpermasse ich habe, umso mehr Flüssigkeit brauche ich auch. Man darf das nicht vergessen, wenn ich brauche Energie, um meinen Körper zu versorgen. Ein 4-jähriges Kind braucht weniger als eine 40-jährige Frau. Und so ist es auch bei der Flüssigkeit. Es macht einen Unterschied, ob ich 60 oder 90 Kilo habe. Also mit diesen Standardformeln, 1 bis 1,5 Liter, komme ich oft nicht weit. Und es ist nicht so individuell. Und Flüssigkeit ist einfach, wie ich schon gesagt habe, wichtig für die ganzen Organfunktionen. Das ist wichtig für unser Gedächtnis, wichtig für unsere Konzentrationsfähigkeit und eben auch, wenn ich wirklich von meinem Körper verlange oder wenn ich gern hätte, dass er mich unterstützt bei der Regulierung von meinem Nervensystem, dann natürlich auch dafür.
Sehr gut. Ja, ich glaube, wir haben einen guten Bogen gespannt. Wir haben dir einige Tipps mitgegeben, wie du eben deinen Alltag dir vereinfachen kannst, eben hinsichtlich Schlaf, ausgewogene Ernährung, aber eben auch, wie gesagt, mit deinem Kleiderschrank und Co. Und vielleicht nur so als letzten Input dazu, wie gesagt, denk nicht zu kompliziert und es sind oft so diese kleinen Veränderungen, die einen großen Unterschied machen können. Das heißt, da halt such dir lieber aus diesen ganzen Tipps eine Sache raus, wo du sagst, okay, das hört sich irgendwie machbar an, weil es soll ja dann auch eine Routine werden und nicht nur etwas, was ich heute und morgen ausprobiere. Und ja, setz das um und dann schau vor allem, was sich tut, wie du dich fühlst. Weil gerade wenn du merkst, okay, das tut mir gut, dann ist das ja auch wiederum eine Motivation, warum ich das dann morgen und übermorgen auch wieder mache. Genau. Gut, liebe Steffi. Das war unser Input für heute fürs Nervensystem. Mhm. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.